Die große Wochenshow. Darüber spricht Österreich. Alle Highlights, alle Aufreger, alle brisanten Themen, über die das Land diskutiert. Mit Sabrina Fröhlich.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Wochenshow hier auf OE24TV. Das letzte Mal übrigens. Dann gehen wir in eine kleine Sommerpause. Wir machen es also so wie die Schülerinnen und Schüler in Österreich und gönnen uns ein bisschen Abstand zur Politik, die manchmal oder immer öfter ohnehin schon schwer verdauliche Kost geworden ist. Genau über das werden wir auch heute hier im Studio reden. Wir bewerten ein bisschen das letzte Schuljahr der Bundesregierung. Kann sie aufsteigen? Soll sie aufsteigen? In welchen Fächern ist da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf und welche Projekte haben sie dann vielleicht auch ganz zukunftsträchtig umgesetzt? Das alles schauen wir uns genauer an in einer spannenden Runde. Ich freue mich, Ihnen alle noch einmal vorstellen zu dürfen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. KPÖ-Chef Tobias Schweiger, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Robert Miesig, Autor und OE24-Diskutant, danke auch, dass Sie dabei sind.
Schönen Tag, hallo.
Dann freue ich mich über den ehemaligen ÖVP-Nationalrat und Autor sowie Politikexperten Martin Engelberg. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Und natürlich Heimo Leposchitz, Polit-PR-Berater und ebenfalls regelmäßig hier auf OE24 zu sehen.
Hallo.
Schön, dass alle gekommen sind. Und hier an dieser Stelle gleich einmal die erste Frage. So ein Jahr in Schul ausgedrückt, ein Schuljahr Bundesregierung. War es ein gutes Jahr, Robert Miesig?
Ach, sozusagen die Metapher der Schule und der Politiker, Bund vom Bundeskanzler, Vizekanzler, Ministerinnen, Minister runter, als Schüler, die dann von uns Noten bekommen sollen, die gefällt mir nicht ganz, weil es ein bisschen kindisch ist und außerdem ein bisschen arrogant. Ich meine, wer sind wir, um Noten zu vergeben gegenüber Ministern?
Naja, immer sagen, noch das Volk, das sie gewählt haben.
Also. Ja, gut, aber wir sind auch nicht das Volk, aber egal. Ja. Was heißt ein gutes Jahr? Wir leben in einer Zeit, in der es, wir alle wissen, welche Polikrisen wir haben, so eine Art perfekter Sturm. Ja. Gerade jetzt saßen wir wochenlang in einer Hitzekatastrophe de facto, die uns ein Vorgeschmack darauf gibt, was auf uns zukommt. Das ist die eine Geschichte. Gleichzeitig haben wir die ganzen geo- und internationalen geopolitischen Zerwürfnisse mit allen auch Folgen, auch ökonomischen. Iran-Krieg, Straße von Hormus, Energieversorgung, Inflation. Und drittens haben wir ein Riesenproblem innerhalb von Europa mit unserem Wirtschaftsmodell. Wenn Deutschland jedes Monat 10.000 Industriejobs verliert, weil der zweite China-Schock, sage ich jetzt mal, überspitzt ist, dann hast du da ein Problem. Das heißt, das ist ein perfekter Sturm, in der diese Bundesregierung dazu übergehen musste, auch das Budget zu sanieren. Und das macht sie auf sachliche, ruhige, ordentliche Art und Weise. Bin ich froh, dass wir jemanden haben in der Regierung, die das so seriös abwickeln, ohne große Lautstärke und Getrommel. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man im Augenblick erwarten kann, dass man durch diesen Sturm durchkommt, ohne dass man kentert, um in dem Bild zu bleiben. Und von daher war es natürlich kein gutes Jahr, aber ein ordentliches und ein passables Jahr.
Also Sie sind schon zufrieden mit dem, wie es die Bundesregierung
ist? Mir wäre lieber, die gesamtwirtschaftlichen und internationalen Bedingungen würden andere sein. Mhm. Und wir würden in einer Zeit leben, wo wir mit großer und berechtigter Hoffnung in die nächsten Jahrzehnte schauen, weil wir wissen, es geht mit uns allen aufwärts, wie wir das vielleicht gewohnt waren in den 50er, 60er, 70er Jahren. Diese Zeit ist vorbei.
Ja. Sämtliche Maßnahmen, die getroffen worden sind, um die Wirtschaft wieder voranzutreiben, halten Sie die für richtig und wichtig oder gibt es da von Ihrer Seite Kritikpunkte?
Ich habe mir gerade überlegt, wir könnten eigentlich gar nicht gegensätzlicher sein in der Einschätzung. Die ganzen globalen, Verwerfungen, die treffen ja sagen jeden. Und es gibt aber Länder, die kommen ohne einer Staatsquote von 55% aus, kommen mit einer Staatsquote von 30% aus. Die haben nicht einen Grenzsteuersatz oder eine Steuer- und Abgabenlast von gegen 45%. Das heißt, es gibt andere Länder, die auch mit dieser kurzfristigen Steigerung der Energiepreise besser umgegangen sind. Ich glaube tatsächlich, dass das hausgemacht ist. Also ich glaube, dass wir das Problem haben, dass es leider eine Regierung ist, die aufgrund welcher Umstände auch immer eigentlich weitgehend handlungsunfähig ist, mit sehr faulen Kompromissen versucht, über die Runden zu kommen. Ich maße mir schon an, eine Zeugnisverteilung zu machen. Ich finde das nicht arrogant. Ich habe das wirklich sogar versucht, in Kategorien zu erstellen, ein Zeugnis. Und ich komme auf eine Durchschnittsnote im besten Fall von 4.
Ja, Sie haben sich da aber wirklich, wirklich vorbereitet. Also es ist ein Mitarbeitsplus, würde ich schon mal sagen. Aber es ist wirklich sehr schön.
Also hat mein Assistent erstellt. Und es sind leider 5 Fünfer dabei.
Wow.
Budget. Ich halte das für einen Skandal, dass wir lange darüber geredet haben, dass es offensichtlich ist, dass wir das Budget ausgabenseitig sanieren müssen und nicht einnahmenseitig. Und am Ende ist rausgekommen, dass es zu 70% einnahmeseitig saniert wird. Ich habe heute von der Steuerberaterin ein Newsletter bekommen, 4 Seiten lang, was alles erhöht wird, noch mehr bürokratisiert wird, Freibeträge gestrichen sind. Also ehrlich, für Unternehmer, für Einzelunternehmer im Besonderen, eine ziemliche Katastrophe. Die Frage jetzt der Gesundheitsreform, also da gibt es, glaube ich, diesen lateinischen Spruch, der Berg hat gekreist und irgendwie ein Mäuschen wurde geboren. Also man hat gepufft und gearbeitet und geschuftet über Monate die Regierung und dann eine ganze Klausur noch bis spät in die Nacht. Und was ist jetzt dabei rausgekommen? Also ich glaube, der Vorsitzende vom Fiskalrat, der Professor Badl, hat irgendwann mal gesagt, er hofft, dass dabei nicht nur rauskommt eine Reform der Notruf Nummer 1450. Ich weiß nicht, ob es viel mehr jetzt geworden ist. Ja. Also es sind so Dinge, das Einzige, wo ich sage, wo ich konzidiere, dass es einen Wert hat und dafür hat die Regierung auch eine 2er bekommen, ist die Stabilität der Regierung. Ja. Also das heißt, es ist halt so, dass voriges Jahr 2025 nach der Wahl, die ganzen Turbulenzen der Verhandlungen, da gab es ein großes Bedürfnis, dass es einmal in Österreich ein bisschen sozusagen Ruhe einkehrt in der Politik. Jetzt kann man sagen, die letzten 12 Monate, das hat die Regierung gut gemacht. Ich glaube, der Bundeskanzler hat das sozusagen mit ruhiger Hand quasi geführt. Und damit würde ich jetzt auch abschließen, die Bewertung. Meine Angst ist nur, dass sich das ein bisschen ins Gegenteil verkehrt im nächsten Schuljahr. Also wenn sozusagen zu viel Stabilität wird, irgendwann einmal Lähmung und keine Dynamik mehr. Und das könnte dann der Regierung wirklich auf den Kopf fallen.
Und Sie haben die Gesamtnote 4, habe ich das
auch ausgesprochen? 4 im Durchschnitt, genau.
Haben natürlich schon abgeschaut.
Ja. Also eben neben dem 5er gibt es in Wirklichkeit nur im Thema Sicherheit, Migration, da habe ich das Gefühl, dass der Minister Kahner doch eine ganz ordentliche Arbeit leistet. Also wenn man jetzt vergleicht Österreich mit den vielen westeuropäischen Ländern, Frankreich, Deutschland, Belgien, Großbritannien, was Kriminalität und so weiter betrifft, da sind wir, glaube ich, noch immer in einer sehr guten Situation. Und beim Migrationsthema und auch der Rückführung von vor allem Straftätern, da ist zumindest der Minister und auch der Bundeskanzler sehr dahinter, dass er da auf der EU-Ebene was weitergeht. Und daher da ein 2er oder 3er. Also da habe ich das Gefühl, versucht man zumindest was zu bewegen. Ja.
Versuche werden die von Ihnen auch bewertet. Der Versuch, etwas zu bewegen, reicht für einen 4er. Aber wie bewerten Sie denn die Bundesregierung da? Was waren denn für Sie vielleicht so herausragende Momente, wo Sie sogar sagen müssen, selbst wir als KPÖ sagen, es war eine gute Idee von der SPÖ zum Beispiel?
Ja, ich meine, Absichtserklärungen und Versuche zu bewerten, das ist irgendwie, wenn ich ein Resümee für ein Hotel schreiben muss, von dem ich noch nicht einmal Fotos gesehen habe, geschweige denn, dass ich dort war. Ne? Also, ob das sehr viel Sinn macht, weiß ich nicht. Es passiert im Internet, aber das ist einer der Gründe, warum man dann den 5-Sterne-Bewertungen auch nicht mehr viel Glauben schenkt. Ne? Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das betrifft diese Reformpartnerschaft, das betrifft aber schon auch sehr viel, was in diesem Jahr passiert ist. Und ich habe mir auch gedacht, ein Zeugnis mitzubringen, habe dann aber beschlossen, ich muss ja gar nicht meins mitbringen. Das passt ja gar nicht so zu mir, das dann so aufzustellen, sondern ich bringe einfach die Zeugnisse mit, die die Menschen in diesem Land, dieser Regierung aufstellen, wenn man an ihre Türen klopft und fragt, wie es denn ist. Und was kommt einem da entgegen? Da kommt einem entgegen, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie sich ihre Miete leisten sollen. Da kommt ihnen entgegen, dass sie nach wie vor Angst vor Stromnachzahlungen und Energiepreisnachzahlungen haben, dass sie sich über die Supermarktpreise beschweren. Und jetzt kann man sagen, gut, man beschwert sich gern, aber diese Menschen beschweren sich nicht gern, sondern die beschweren sich aus wirklich guten Gründen und haben nicht das Gefühl, dass diese Regierung sie ernst nimmt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist das, was man irgendwie vom Hörensagen weiß oder wenn man an der Türe klopft. Aber wir wissen es ja auch aus den Studien. Alles das, was diese Menschen sagen, ist in den Studien abgebildet. 300.000
Armutsbetroffene mehr als noch vor wenigen Jahren. Kann man wieder sagen, ist ja nicht die Schuld nur von dieser Regierung, hat ja auch die letzte ordentlich viel versemmelt. Völlig richtig, ist so. Nur, ich nehme tatsächlich nichts wahr von dieser Regierung, wo ich hergehen kann und sage, diese Gruppe an Menschen ist mir ein ernst genommenes Anliegen. Dieser Prozess von Abgehängten in dieser Gesellschaft, fast 2 Millionen Menschen in diesem Land, die eigentlich aus dem sozialen Leben im vollen Sinne ausgeschlossen sind aufgrund von Armutsgefährdung. Die sind mir ein so großes Anliegen, dass ich für diese Menschen, und da gehört dann natürlich sozusagen Wirtschaftspolitik dazu, um sozusagen in allen Bereichen etwas voranzubringen, aber für diese 2 Millionen speziell, da möchte ich, dass die wieder am Leben dieser Gesellschaft aktiv teilhaben können. Ich würde sagen, wenn eine Regierung das macht, wenn sie sagt, das erklären wir wieder zum Ziel dieser Gesellschaft, nämlich, dass wir 9 Millionen, 9,5, je nachdem, wie weiter wir wachsen sind, die alle miteinander, manche mehr, manche weniger, aber alle jedenfalls am sozialen Leben dieser Gesellschaft teilhaben können. Das ist unser erklärtes Regierungsziel, den Zusammenhalt ernst zu meinen und nicht bei Regierungspressekonferenzen an die Wand zu malen, weil das klingt so gut. Diese Regierung wird von mir Bestnote bekommen. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Maßnahmen anschauen, die diese Regierung gesetzt hat, dann muss ich sagen, geht es an den Realitäten dieser Menschen deutlich vorbei.
Aber da ist zum Beispiel die Maßnahme der Mehrwertsteuerabsenkung. Sprechen Sie da jetzt ganz konkreter an? Also eine Idee, die dann doch keine gute war?
Wir haben ja, glaube ich, öfter schon über die Mehrwertsteuersenkung diskutiert. Also die erwartbaren Einsparungen sind bei 7 Euro im Monat in etwa. Das betrifft, ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Ne? Also ich erst vor einer Woche in Simmering an die Tür geklopft, aus anderen Gründen muss ich sagen, also in dem Fall die Wiener Wohnen und die Stadtpolitik eher schuld, massive Mieterhöhung von mehreren hundert Euro. Sie wird jetzt Miete zahlen, die 200 Euro unter ihrem Gesamteinkommen liegt. Was glauben Sie, denkt sich diese Frau zu dieser Mehrwertsteuersenkung? Also ich meine, wissen Sie, es ist ja wurscht, was ich mir dazu denke. Was glauben Sie, denkt sich die? Was hat die mir gesagt? Naja, sie war nicht einmal mehr wütend. Also sie hat nicht einmal gesagt, dass diese Regierung sie am Arsch lecken kann. Entschuldigung. Also, sondern sie ist einfach davon ausgegangen, dass das jetzt so ist. Also das wird ihre Zukunft sein mit ihrer Tochter, so wird es jetzt werden.
Also das heißt in Ihren Augen, wenn ich das Götz-Zitat jetzt nehme, Sie würden die Regierung als unbeurteilt lassen, weil das einfach so schlecht ist, was die machen,
dass sie nicht mehr beurteilen. Es ist meiner Meinung nach eine Themenverfehlung. Also von mir aus, wenn wir im Schulsprech bleiben wollen, ja. Dann bitte noch mal einen Aufsatz schreiben, wie machen wir das jetzt mit den 1,7 Millionen Armutsbetroffenen in diesem Land?
Wahlerfolg gibt ja der KPÖ ein bisschen recht, dass hier die Abrechnung kommt, über das reden wir noch genau. Ich würde aber gerne noch die Meinung vom Herrn Lepuschitz hören. Wie halten Sie es denn hier mit der Schulbenotung von der Bundesregierung? Vielleicht nicht unbedingt Notensystemen, vielleicht machen wir es mehr Waldorf-like, dass Sie sich eine freie Beurteilung einfallen lassen oder so.
Naja, das mit Waldorf passt eh gut, weil ich glaube, die Bundesregierung, ihren Namen kann sie tanzen, viel mehr kann sie nicht. Und ich würde sie nicht in die Schule tun, sondern ich würde sie in den Kindergarten tun, maximal in die Vorschule, weil das ist A, nicht benotbar, B, ist das wie ein Hühnerhaufen, der herumrennt, der keinen geführten Eindruck macht. Ich bewundere den Ausdruck des Kollegen Engelberg mit Stabilität. Man kann Posten kleben und Angst vorm AMS auch so umschreiben. Das ist auch stabil, weil die wollen stabil jeden Monat ihr Geld haben, dass sie nachher nämlich in der freien Wirtschaft immer verdienen, weil wer nimmt irgendwen aus der Regierung in sein Unternehmen in der Führungsfunktion, das nicht im staatsnahen Bereich und im Versorgungsbereich. Und wenn man die Polemik jetzt weglässt, man braucht ja nur den internationalen Vergleich anschauen. Unsere Nachbarländer haben die gleichen Krisen, haben die gleichen Energiepreise, haben die gleichen Probleme. So. Wir sind aber überall schlechter. Wir sind beim Budget viel schlechter, obwohl wir die höchsten Steuereinnahmen haben. Wir kassieren am meisten ab, erhöhen jetzt nochmal um fast 1% die Steuern- und Abgabenquote in Zeiten, wo die Wirtschaft nicht mehr weiß, was sie tun soll und abwandert. Wir haben die höchsten Steuern- und Abgabenquote, sind die schlechtesten in Gesundheit. Das teuerste Gesundheitssystem. Wir haben das teuerste Sozialsystem und den Leuten geht es immer schlechter. So, wir zahlen immer mehr für immer weniger Leistung. Und das ist dieses Gefühl, das die Leute haben. Und diese Mehrwertsteuersenkung ist ein super Beispiel. Ich gebe den Kollegen der KPÖ ja absolut recht, wenn die Semmel um 2 Cent billiger wird. So, was soll das denn bringen? Hingegen Sonnenblumenweckerl bleibt gleich, weil das hat einen höheren Fettgehalt. Wenn ich die Semmel mit einer Wurst kaufe, einer Extrawurst, getrennt, wird es billiger. Wenn ich die Wurst in die Semmel tue, bleibt es gleich. So, also ich habe es letztes Mal mit einem Bäcker gesprochen, einem kleinen Bäcker, der hat gesagt, er hat 2.000 Euro investieren müssen in ein neues Programmierung und alles einstellen, hat den 2.000 Euro gekostet für den Müll. Gleichzeitig ist diese Paketabgabe gekommen. Die Plastiksteuer hat die Regierung eh nicht hinkriegt, weil sie sich wieder mal was angekündigt haben, was international gar nicht geht. Könnte man auch vielleicht sich vorher überlegen, falls einer dieser hunderten Berater, der dort dabei ist und Mitarbeiter einmal irgendwas von Wirtschaft versteht und von EU-Recht. Und jetzt haben wir diese Mehrwertsteuersenkung. Das ist so typisch. Wir haben diese Mehrwertsteuersenkung, die keiner gespürt. So. Was aber jeder gespürt, ist die neue Paketabgabe. Die wen trifft am stärksten? Die Ärmsten. Weil die bestellen sich bei Shein und bei Temu, denn das chinesische Klumpert. Die würden auch lieber in ein österreichisches Geschäft gehen, aber die haben das Geld nicht mehr dafür. So, wen treffen diese 2-3 Euro am meisten? Sozial ungerecht, die Ärmsten. So, und wenn die Mehrwertsteuer wieder raufgeht, und das ist nur begrenzt, wird die Gegenfinanzierung was? Bleiben. Die Belastung bleibt dann wieder. Und das ist dieser Schmäh dieser Bundesregierung. Ich kann es nur als Unternehmer sagen. Bei uns wird der Gewinnfreibetrag gestrichen. Das ist de facto wie wenn man bei Angestellten das 13. Gehalt streicht. So, das ist genau das Gleiche. Es wird jetzt, und das ist geplant, der größte Wahnsinn für GmbHs, die Grundlage und das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, werden nicht entnommene Gewinne künftig besteuert. Das klingt total harmlos. Das ist aber das Geld, mit dem GmbHs und kleine und mittlere Unternehmen, gerade Familienunternehmen, investieren. Jetzt wird das Geld für Investitionen, wo wir ein totales Problem mittlerweile haben, vorher besteuert. Was wird das für das Wirtschaftswachstum bringen? Und das bei einem Wirtschaftswachstum, das nur mehr durch Staatsausgaben am Leben erhalten wird. So, ich sage ja immer, ich glaube ja gar nicht, dass die Regierung das absichtlich macht. Das sind sicher menschlich alle in Ordnung, aber es sind Eichhörnchen. Ich sage ein Eichhörnchen ist auch ein liebes Viecherl, das hat man gerne im Garten, das schaut man gerne an, aber die Haushaltsführung würde ich keinem Eichhörnchen überlassen.
Herr Miesig, haben Sie da noch ein bisschen was dagegen zu sagen? Sie sind jetzt der Einzige in der Runde, der der Regierung zumindest ein bisschen positiv gegenübergestellt ist. Sonst sehen alle eigentlich nur Versäumnisse oder Ideen, die am Ende keine guten waren. Gibt es da was, wo Sie sagen, naja, ganz so kann man es jetzt nicht sehen? Wollen Sie da dagegen halten?
Ja, ich meine, natürlich kann man es nicht ganz so sehen, schon alleine von der Rhetorik, die wir da jetzt gehört haben. Da sind Sie Eichhörnchen, Kindergarten, das ist halt der übliche, also sozusagen diese Polemik und diese Wortwahl für Regierungsmitglieder, die unter schwierigen Bedingungen, der Martin Engelberg hat natürlich nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, das ist eine Regierung aus 3 Parteien, die natürlich nicht sozusagen aus einem Guss ist und von daher Kompromisse schließen muss. Den Begriff faulen Kompromiss, da horche ich schon immer auf, weil so tut, als wären Kompromisse grundsätzlich was Schlechtes und nur die reine Lehre immer das Richtige. Die Geschichte lehrt uns aber auch nicht nur die schreckliche Geschichte, sondern die ganz normale Geschichte des Parlamentarismus, von Regierungen lehrt uns schon, dass Kompromisse verschiedener Institutionen, verschiedener Milieus, verschiedener Parteien nicht nur gescheiter sein können als die jeweilige Einzelidee der jeweiligen Lager, sondern der Kompromiss selbst hat einen Wert im Sinne von, dass eine Gesellschaft zusammenhält. Ja? Eine Gesellschaft ohne Kompromiss ist mir weniger angenehm als eine Gesellschaft mit Kompromiss. So, und das jetzt mal zu diesem Gesamtspirit der Art der Abrechnung hier mit der Regierung. Das andere ist, natürlich gibt es in den bestimmten Bereichen Recht. Ja? Natürlich greife ich mir auch an den Kopf, wenn ich mal sozusagen die Ergebnisse dieser Mehrwertsteuersenkung, die sehr gering ist, verglichen mit dem Aufwand noch dazu und mit der Kompliziertheit anschaue. Und natürlich hat der Tobias Schweiger vollkommen recht, dass die einzelne Person, die vielleicht sich 7 Euro spart, dann nicht wahnsinnig viel spüren wird. Genauso wie wir nicht wahnsinnig viel spüren durch den Tankdeckel, den es zeitweise gegeben hat. Und wir an vielen Stellen spüren wir das eine oder andere nicht. Und natürlich ist es so, diese Regierung, zum Beispiel diese, hat im Unterschied zu den früheren Regierungen etwas repariert, was wir bisher nicht hatten. Nämlich wir hatten bisher eine Bindung der Mieten an die Inflationsrate, sodass in den letzten Jahren mit hohen Inflationsraten die Mieten dramatisch hochgegangen sind. Ja? Die Regierung hat diesen Automatismus, simpel gesagt, aufgehoben. Wir wissen, das ist alles kompliziert in Österreich mit Kategoriemieten da und dort, das ist alles ein eigenes System, ja, aber grosso modo hat sie das getan. Selbst wenn wir als Einzelne das Gefühl haben, na so wahnsinnig viel bringt es uns nicht, ja, weil nur da 20 Euro die Miete nicht gestiegen ist und dort 7 Euro habe ich der Sport und so weiter, führt es generell dazu, dass die Inflationsrate dadurch an vielen Stellen reduziert wird. Und gerade im Augenblick, wo sie wo wir ja in einer Situation sind, wo wir damit rechnen müssten, dass sie vielleicht auf 4, 4,5 oder 5% hochgeht, ist für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung schon mal sinnvoll, dass man sie nicht auf 2%, aber auf 3 oder 3,5 wenigstens runterbekommt. Ja?
Aber Entschuldigung, das sind alles, nur den Einwurf, warum haben die Deutschen, warum haben die Deutschen dann 2%, die Schweizer 1%, die Holländer 2%, 1% rundherum, alle unsere Nachbarn, nur mir.
Ich wollte den allerletzten Satz noch sagen, aber der allerletzte Satz wäre gewesen, dass sozusagen wir natürlich wissen, dass wir jetzt hat es mir ein bisschen aus meinem letzten Satz ausgerissen, aber ist ja wurscht. Ja? Ich glaube, dass es natürlich so ist, dass wir nicht die eine Maßnahme setzen können und dann ist alles gut. Ja? Und ich könnte mir auch schönere Dinge wünschen. Ich könnte mir auch wünschen, dass uns die vorhergehenden Regierungen nicht einen derartigen Rucksack, insbesondere im budgetären Bereich, hinterlassen hätten, die jetzt dazu führen, dass man das Budget konsolidieren muss. Was, da bin ich gleich bei deiner Antwort, natürlich auch dazu führt, dass es an manchen Stellen die Inflation wieder hochtreibt, wenn die Gemeinden, die Kommunen, der Staat und so weiter die Gebühren erhöht, von der Müllabfuhr bis zum Falschparken. Ja, das Falschparken, das früher 35% kostet, 35 Euro kostet, hat, kostet jetzt in Wien wahrscheinlich bald 60 oder so. Richtig im Kopf habe. Natürlich sind das Dinge, die dann wieder die Inflation hochtreiben. Das ist vielleicht das schlechte Beispiel, aber die Wassergebühren, die Müllabfuhr und so weiter. Aber die Gemeinden, und das betrifft nicht nur Wien, das betrifft nicht nur rote Gemeinden, nicht nur schwarze Gemeinden, das betrifft blaue Bundesländer. Ja, sozusagen, wir reden ja hier da so, als wäre es eine bestimmte politische Strömung, die diese Probleme jetzt nicht angeht. Ja, braucht man sich nur anschauen, in der Steiermark, wo ihr regiert, ist sozusagen das jetzt im Augenblick, hat die rote Laterne der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in Österreich übernommen. Und ich würde es jetzt gar nicht der blauen Regierung unmittelbar vorwerfen.
Übernommen stimmt ja.
Ja, aber sie hat halt auch nichts getan. Die jetzige Bundesregierung hat auch diese Budgetprobleme übernommen.
200 Millionen Ausgabenkürzung.
Und hat sofort etwas unternommen. Die blaue Regierung in der Steiermark hat gesagt, wir sind jetzt neu dran.
Entschuldige.
Und wir tun jetzt mal nichts. Ja,
200 Millionen Ausgabenkürzung ohne irgendeine Erhöhung. Was haben sie erhöht? Was haben die Blauen in der Steiermark erhöht? Was haben die Blauen in der Steiermark erhöht im Gegensatz zur Bundesregierung?
Wo sie angetreten sind, haben sie überhaupt nichts verändert, sondern haben das Budget durchlaufen lassen. Und deswegen haben sie die größte,
also was haben sie
die größte Pro-Kopf-Verschuldung.
Was haben sie gemacht? Ausgabenseitig gekürzt, 200 Millionen, ohne dass es irgendwen merkt.
Millionen gemerkt.
So, und was haben sie erhöht? Nichts. Und was haben sie abgeschafft? Die ORF-Landesabgabe. So viel zum Thema Vergleich der Bundesregierung. Ich würde nur, du musst aufpassen. Du sitzt mit mir wieder, ich kenne mich aus.
Ne? Ja, ich kenne mich auch aus. Ich weiß, dass es sozusagen in der Steiermark die größte Pro-Kopf-Verschuldung in Österreich hat, was vorher Kärnten hatte und so weiter und so fort.
Darf ich einfach nur ganz kurz ein paar Zahlen, Hard Facts einbringen? Wir reden da über ein paar Cent bei der Mehrwertsteuersenkung und so weiter. Wir haben eine Staatsquote, das heißt einen Anteil der Staatsausgaben am BIP von über 55%. Also 2019 waren wir bei unter 50%. Deutschland ist bei unter 50%. Die Schweiz ist bei 30%. Alleine wenn wir von den 55 wieder auf die 50 oder 49% runterkämen, wo wir schon waren 2019. Das heißt ja auch unter Berücksichtigung, dass ja das BIP ja gewachsen ist.
Also, und damals hatten wir einen Budgetüberschuss.
Korrekt, 2019. Dann reden wir von 25 Milliarden Euro, die wir einsparen. Da reden wir nicht von 10 Millionen da und 100 Millionen dort. 25 Milliarden, ich wiederhole das noch einmal. Und ich sage, das ist unentschuldbar, dass eine Regierung dieses Thema nicht angeht. Eine zweite Zahl, wir haben noch immer ein durchschnittliches Pensionsantrittsalter von Männern in Österreich von 62 Jahren. In Deutschland sind es 64, in der Schweiz sind es 64, drei Viertel. Das sind pro Jahr, je nachdem wie man es rechnet, 1 bis 2 Milliarden. Das sind alles Sachen, wo man, und das hat die Regierung nicht einmal im Regierungsprogramm, das nicht anzugehen, ist einfach sträflich. Wir schaden dem Standort Österreich, wir schaden zukünftigen Generationen. Und ich rede jetzt eben nicht von kleinen Dingen, jetzt ORF-Abgabe, ja oder nein, habe ich auch volles Verständnis, aber wir reden von großen Dingen. Mhm. Und nur wenn wir da wirklich große Dinge bewegen, dann können wir Menschen wirklich entlasten. Dann können wir Steuern wirklich senken. Dann können wir den Menschen wieder Luft geben. Da können wir der Wirtschaft wieder Luft geben, auch mit einer Entbürokratisierung. Wir haben da unterschiedliche politische Zugänge. Ich meine, das muss man natürlich auch wissen. Das ist sozusagen die Verteilungsseite. Ja. Ich sitze auf der Seite derer, die sagen, wir müssen erst einmal das verdienen, was wir verteilen können. Das heißt, ich glaube, der Andrus hat einmal gesagt, man muss einmal die Kuh füttern, bevor man sie melken möchte. Ja. Also wir müssen der Wirtschaft auch Luft zum Atmen geben. Also all diese Dinge, da sehe ich die großen Versäumnisse der Regierung.
Aber schauen Sie, Herr Engelberg, einen Satz muss ich schon dazu. Sie haben ja vielleicht mit allen recht, aber Sie waren bis 2024 im Nationalrat und waren dort Mandatar einer Regierungsfraktion. Ja? Es waren Sie, ja, die der jetzigen Regierung einen Rucksack übergeben hat von 6-7% Defizit in Österreich, wenn man nichts unternommen hätte. Ja? Das heißt, es ist schon ein bisschen frivol, mit so einer Bilanz den Nachfolgern, die aufräumen müssen, irgendwelche Vorstellungen.
Also das verstehe ich jetzt nicht, warum du jetzt auf diese Kindsweglegung eingehst, das verstehe ich wirklich nicht. Also man muss ja nicht jede Stockerl überspringen, was man hinlegt. Also der Scherz ist ja tatsächlich eher, und ich meine, das würde mich wirklich interessieren. Also wer schafft denn den Reichtum in diesem Land? Ne? Also Wer vertritt die Menschen, die jeden Tag hackeln gehen? Also nur damit Sie das wissen, das sind nicht Sie. Also, und deswegen ist das ja auch so absurd, dass man über solche Sachen so spricht.
Warum glauben Sie,
dass Sie
sind?
Weil ich es weiß. Das ist ganz einfach, weil ich mit den Leuten jeden Tag arbeite. Und das ist das Interessante an der Sache. Ne? Wir reden dann immer so abstrakt, so wir sollten jetzt mal das Budget kürzen. Inwiefern? Mhm. Also nämlich rein, also ich finde es immer komisch, als Kommunist muss ich den Leuten erklären, wie man Kapitalismus macht. Dann investieren Sie bitte in die Gesundheit, weil alle Studien zeigen, jeder Euro im Gesundheitssystem heißt 3 Euro Wirtschaftswachstum. So, jetzt können wir Reformpartnerschaft reden. 600 Primärversorgungszentren bis 2040, glaube ich, sollen sein. Ich fände es super, wenn 2 bis 3 davon endlich in Simmering ankommen, weil da warten wir schon relativ lange. Ist schon lang versprochen, ist noch nicht da, aber vielleicht kommt es ja. Wäre super. Meine Frage wäre, was kostet das? Und tatsächlich, wo haben wir denn vor, das herzunehmen? Weil dann wäre ich schon so, natürlich werden wir das ausgabenseitig, können wir viel sparen, weil ganz ehrlich, also auch da wissen Sie, Herr Engelberg, aus der ÖVP am allerbesten, wo man einsparen kann, weil ich sage mal, Ihre Partei war die Perfektionistin der Trippelstrukturen, wo man irgendwie mehrfach Posten in den Bundesländern geschaffen hat, damit man auch noch ein Kind versorgen kann. Kein Problem, na, Sie wissen sicher, wo man sparen kann. Sie sollten es vielleicht einmal empfehlen, wie man es macht. Aber tatsächlich reden wir auch darüber aus, wo nehmen wir Sachen ein? Vielleicht nicht bei den Leuten, die sowieso schon Niedrigverdiener sind und deswegen zusätzlich belastet werden. Könnte man den Faktor Arbeit tatsächlich dort entlasten, wo er ist, nämlich bei den arbeitenden Menschen, dass man nicht dort die Steuern erhöhen, sondern tatsächlich wieder, und dann, ich weiß, jetzt müssen wir wieder über Vermögensteuer reden, aber sparen wir uns das, weil sonst wird es ja wieder ganz prekär. Gut, nächster Faktor, Bildung. Na, reden wir über Bildung. Jeder Euro investiert in die Bildung bringt ca. 2,5 Euro Wirtschaftswachstum. Wieder Reformpartnerschaft finde ich wunderbar, wenn man darüber redet, dass man die Elementarbildung verstärkt, dass man da vor allem die Gruppengrößen reduziert. Ich habe mir das ausgerechnet, was das bedeutet. Also aktuell haben wir plus minus 10.000 Einrichtungen, ca. 400.000 Kinder in der Elementarpädagogik. Wenn wir die vorgeschlagene Gruppenreduktion durchziehen, dann kommen wir, und das ist sehr konservativ gerechnet, auf einen Bedarf von über 2000 Gruppen mehr jedenfalls. Das ist ein nennenswerter Anteil mehr als jetzt. Wenn wir jetzt also auch wollen, dass die Elementarpädagoginnen, die dort arbeiten, tatsächlich qualitätsvolle Arbeit machen können und dass dieser Personalschlüssel nicht nur im Gesetz steht, sondern auch im Kindergarten tatsächlich umgesetzt wird, dann werden wir da massiv in die Ausbildung der Elementarpädagoginnen investieren müssen, damit wir da also wirklich sehr, sehr viel mehr von diesen Elementarpädagoginnen zur Verfügung haben. Sonst können wir uns das nämlich in die Haare schmieren, was in dieser wunderbaren Absichtserklärung drinsteht. Auch da werde ich darüber reden müssen, wie finanziere ich das. Das ist nämlich erstaunlicherweise nicht so billig. Und tatsächlich kann ich Ihnen sagen, als der in Zweifel gezogene Vertreter der arbeitenden Menschen, ich weiß ganz genau, wie es den Elementarpädagoginnen momentan geht, die nämlich seit Jahren auf die Straße gehen, weil sie wirklich die basalsten Dinge wollen. Da geht es nicht darum, dass sie weiß Gott, wie viel mehr Geld haben wollen, sondern da geht es darum, dass sie die Arbeitsbedingungen, die sie sich vorgestellt haben, als sie gesagt haben, wir übernehmen Verantwortung für die Kleinsten in diesem Land, für die ersten Bildungsschritte dieser Kinder, die hätten wir gerne umgesetzt, dass wir das auch erfüllen können, dass wir die Kinder tatsächlich so behandeln können, dass sie da tatsächlich eine Förderung erhalten und nicht nur eine sozusagen Beobachtung, in der sie dann abgeholt werden können, wie die Kindsweglegung, die sie mit ihrer vergangenen Regierungsarbeit machen.
Da muss man dazu sagen, die Geschichte, das mit den Gruppengrößen ist anders. Die Länder haben das so aufgefasst, dass es noch mehr Kinder in den Gruppen sein können künftig. Plus der jetzige Stand ist, die derzeitige Ausbildung ist 570 Stunden, wenn ich es im Kopf habe. Es ist geplant, das auf 220 Stunden runter zu reduzieren. Und damit hat man schlechter bezahlte, schlechter ausgebildete Kindergärtner, Elementarpädagoginnen. Und dadurch will man das finanzieren. Also von 570 auf 220, die Ausbildung in immer schwierigeren Zeiten, also wo in Wien 90% der Kinder, die können ja nichts dafür, in der Deutsch kennen. So, und es immer größere Ansprüche gibt an die Elementarpädagoginnen, weil sie viel mehr korrigieren müssen, was in den Familien vorher nicht passiert ist. Weil die einfach denen Grundlagen beibringen müssen. Ich weiß das selber, weil meine letzte Lebensgefährtin war Elementarpädagogin. Wie es die für Probleme haben. Das Gehalt ist gar nicht das Problem, das ist in den letzten Jahren relativ stark gestiegen bei denen. Also das ist das
ein naja, das glaube ich, würde ich jetzt nicht so...
Oh ja, es ist immer noch unterbezahlt, aber es ist in den letzten Jahren schon massiv angestiegen. Ja. Das muss man auch sagen. Also das war sie einfach.
Weil ich sage Ihnen auch, jetzt muss ich jetzt was sagen, weil eine Kindergartenpädagogin, die mit einem Partner zusammenlebt, verheiratet ist, keine Kinder hat und die mir in diesem Jahr sagt, ich kann mir keinen Sommerurlaub leisten. Eine Kindergartenpädagogin, die einmal im Jahr nicht mehr auf Urlaub fahren kann. Ich finde, das ist ein Tiefststand für unser Land, dass die Menschen sich nicht einmal mehr das leisten können. Und da müssen wir schon überlegen, wie es dem Mittelstand geht. Und das ist meine persönliche große Befürchtung, dass wir den Mittelstand komplett ruinieren und die Menschen nicht mehr wertschätzen.
Also da muss man sagen,
wenn man eine Miete zahlen muss,
Herr Leposchitz,
Herr Leposchitz, wenn man eine Miete zahlen muss, die vielleicht erhöht worden ist, wie wir gerade gesehen haben, wenn man vielleicht außergewöhnliche Kosten hat, wie die Anschaffung von einem Auto, höhere Reparaturen, Gesundheitszahlungen, die man durchführen muss, dann kann das bei kleineren Gehältern sehr stark ins Gewicht fallen. Und mir persönlich tut es im Herzen, wie wenn ich sowas höre.
Ich bin ja voll bei Ihnen. Die Grundgeschichte ist aber diejenigen, dass in diesen ganzen Gruppen mittlerweile teilweise Alleinpädagoginnen drin sind, wo zwei sein drin sein müssten, weil man einfach niemanden findet. Es gibt sogar in privaten Kindergärten in Wien, gerade in den katholischen, gibt es massive Unterbesetzungen, wenn nur eine Person in der Gruppe drin ist, wo die Kindergärtnerinnen sogar unterschrieben bekommen, wenn was passiert, haftet der Träger. Und das sind Dinge, die einfach nicht passieren können. Noch dazu bei vom Steuerzahler geförderten Dingen. Wir haben ein Problem, dass wir, wie ich vorher gesagt habe, dass wir immer mehr zahlen. Es kostet immer mehr, aber es wird immer schlechter. So, also haben wir ein Verwaltungsproblem. Wir haben ja kein Einnahmenproblem, wir haben teilweise ein Ausgabenproblem, aber wir haben primär ein Verwaltungsproblem. So, wir zahlen so viel, es wird immer schlechter. Das heißt, das dazwischen hat ein Problem. Das ist das, als Unternehmer würde ich sagen, also dieses es gibt kein Qualitätsmanagement mehr. Wir haben eine Überbürokratisierung. Alles ist geregelt, was vorher auch funktioniert hat. Wir haben, glaube ich, in den 60er Jahren 6.000 Gesetze und Verordnungen gehabt, jetzt sind wir bei 80.000. In den 60er Jahren waren wir, glaube ich, auch nicht unterverwaltet. Es ist alles schwieriger geworden, es ist alles teurer geworden, es funktioniert nicht mehr so viel und wir haben ein Problem, dass die Sachen auch nicht. Versuchen Sie in Wien einmal einen Führerschein umschreiben zu lassen. Also ich habe das bei mir erlebt, ich habe diesen 111 für die 125er gemacht, du wartest 9 Wochen. Bis du einfach nur den neuen Führerschein kriegst, einen Termin dort. Das ist ja nicht, versteht man, man zahlt ja sogar dafür. Man zahlt ja zu den Steuern ja noch mehr Gebühr und muss trotzdem warten, obwohl es so viele Beamte gibt wie noch nie. So, und das sind Dinge, da fehlt mir jeder Ansatz an Reform, da fehlt mir jede Möglichkeit von, was machen wir, können wir mit KI machen? Ich brauche dort keinen mehr sitzen. Das kann ja künstliche Intelligenz genauso machen. So, das sind diese Sachen, die ersetzt werden. Wir haben diese Boomer-Jahrgänge, die jetzt bei den Beamten gehen. Das ist eigentlich ein perfektes Zeitfenster, weil sehr viele hochbezahlte öffentlich Bedienstete gehen. Wenig nachkommen, wird dann noch ein Besetzungsproblem, da jetzt mit moderner Technologie reinzutun, ohne irgendeine Kündigungswelle. Man kann sich extrem viel sparen. Ich höre nie davon, Ich höre immer davon, was man Leuten wegnehmen kann, wo man Leute mehr belasten kann, wo man mehr regeln muss. Ich höre nie davon, wo man Regeln wegtut, wo man Leute entlastet, wo man die Wirtschaft entlastet und trotzdem ein funktionierendes Werkel hat. Andere Länder wie die Schweiz oder selbst in Deutschland funktioniert es besser als bei uns. Und das ist etwas, wenn wir an das nicht angehen, gleich wie diese Reformpartnerschaft, dann macht die Regierung um 0.30 Uhr in der Nacht eine Eilpressekonferenz um 0.30 Uhr und sagt, wir haben uns geeinigt drauf, es muss besser werden. So, und du fragst ihn, ja, wie? Ja, es muss billiger, schneller, besser werden. Ja, aber wie im Detail? Ja, das werden die Arbeitsgruppen erarbeiten. Das haben sie um 0.30 Uhr verkündet, ganz stolz, so zur Regierung brauche ich nicht.
Genau darum geht es auch ein bisschen, wie verkauft die Regierung eigentlich die Themen, die sie angeht und die sie umsetzen will? Sind das, was der Herr Lepusch jetzt gerade angesprochen hat, vielleicht auch Fehler in der Strategie der Regierung? Kann man den Menschen das verkaufen um 0.30 Uhr, ohne wirklich ins Detail zu gehen? Hätte es da vielleicht eine andere Strategie mit vielleicht mehr Vorbereitung dahinter gebraucht? Über das reden wir auch gleich nach einer kurzen Werbepause.
Die große Wochenshow. Darüber spricht Österreich. Alle Highlights, alle Aufreger, alle brisanten Themen, über die das Land diskutiert. Mit Sabrina Fröhlich.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Sprechen noch einmal ein bisschen über die österreichische Bundesregierung. Viele Ideen, die kommen, aber werden dann in der Umsetzung nur ein bisschen stolpernd umgesetzt oder bringen Probleme in der Umsetzung. Stichwort Mehrwertsteuerabsenkung. Die UnternehmerInnen in Österreich stöhnen darunter, haben mehr Kosten und vor allen Dingen mehr Aufwand und am Ende bleibt dann doch nicht mehr im Börserl. Dann gibt es die große Einigung in puncto Reformpartnerschaft und auch die wird mitten in der Nacht verkündet, wo schon viele Journalisten nicht mehr im Dienst stehen und die, die was noch da sind, die dürfen dann keine Fragen stellen, weil Details, ja, die hat man noch nicht geklärt. Und zeitgleich reist dann aber die Bundesregierung doch zur WM oder zumindest der Kanzler und der Vizekanzler, inszenieren dich dort, machen Videos, wo sie Fußballerinnen viel Glück wünschen und sich bei ihnen für ihre Arbeit bedanken. Und das alles kommt bei den Menschen nicht mehr gut an. Die Menschen rechnen ab, so zum Beispiel auch sichtbar bei der Grazwahl, wo diesmal die KPÖ erneut gewinnen konnte und auf fast 36% kommt. Da frage ich mal bei dem Gewinner der KPÖ nach, ist das, weil die KPÖ so gute Politik macht oder können sie sich in Wahrheit dabei bedanken bei den anderen Großparteien, dass die Menschen an den Rand des politischen Spektrums bringen?
Ich kann nur aus meinem Erleben erzählen, was ich jetzt auch bei den Aufenthalten in Graz, wo ich ja geboren bin, als auch im ganzen Land erlebt, dass sich Menschen deswegen vor allem mit einer LKK identifizieren können, weil sie Politik nicht so betreibt, dass sie das Blaue vom Himmel verspricht und dann irgendwie mit leeren Geschenkekörben dasteht. Also das ist sehr realistisch, was sie eigentlich anbietet, auf die zu schauen, die es am schwierigsten haben und im Rahmen dessen dann das Bestmögliche für alle zu machen. Und ich glaube, dass das bei Menschen in Graz sehr gut angekommen ist, dass man wirklich das Gefühl hatte, na gut, es sind stürmische Zeiten, aber im Rahmen dessen wurde auf niemanden vergessen, der eine Stadtverwaltung braucht, der eine Stadtverwaltung will, die sich quasi um die Gemeinschaft kümmert. Und diese Politik auf Augenhöhe, die setzt ja eben nicht nur bei Themen an, sondern ich glaube, die setzt wirklich in so einer Art und Weise Politik zu machen an. Und das ist jetzt auch am Rande der Themenverfehlung, aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte diese Woche zu tun mit einer Pflegerin aus dem Waldviertel. Die hat mir erzählt, wie ist es in der Hitzewelle gewesen? Wie ist es vor allem den Bewohnerinnen in diesem Pflegeheim gegangen? Und die hat gemeint, sie hat bei allen Parteien angerufen und irgendwie ist sie dann bei mir gelandet. Und ich habe mich sehr für dieses Thema fasziniert, weil es ist ein bisschen, ich möchte es nicht ausrufen, wir reden eigentlich über was anderes. Es geht in Wirklichkeit darum, dass alte Leute sich mit dem Trinken immer schwerer tun, vor allem wenn dann Folgeerkrankungen dazukommen und dass die Pflegekräfte überfordert sind bei der Hitzewelle, sie ausreichend zu hydrieren. Und ich würde sagen, das ist die unideologischste Frage überhaupt. Ne? Also alte Leute, die ihre letzten Lebensjahre in einem Pflegeheim verbringen, dass die ausreichend betreut sind. Und die hat mir dann erzählt, ich war sozusagen, also sie hat dann nach einem Tag nochmal angerufen, Kontakt mit Journalistinnen hergestellt, dann nochmal andere Pflegekräfte angerufen, um die Situation bei ihnen zu erfragen. Wie ist das dort? Ich hoffe, da kommt jetzt auch tatsächlich ein mediales Echo auf diese Situation, weil für die Pflegerinnen ist das unzumutbar, meiner Meinung nach. Und sie hat sich sehr bedankt und gemeint, ich bin die einzige Person, die darauf mehr reagiert hat, als zu sagen, danke für die Info. Und ich glaube, vielleicht hat sie bei den anderen Parteien, ich möchte jetzt auch nicht alle schlecht reden, vielleicht hat sie die falsche Stelle angerufen. Aber das ist schon kein Einzelfall. Dieses Erleben, dass sich regelmäßig Menschen bei mir melden, mit wirklich, das sind keine ideologischen Fragen. Also da geht es jetzt nicht darum, ob ich finde, wie viel Vermögenssteuer Reiche zahlen sollen und andere finden, das soll man gar nicht machen oder so, sondern da geht es wirklich um die basalen Lebensgrundlagen der Menschen. Und die finden bei den etablierten Parteien in den Parlamenten kein Ohr. Oder so empfinden sie es. Bleiben wir mal einfach neutral. Und das ist etwas, womit wir uns auch sehr schwer tun, weil das tatsächlich bedeutet, dass wirklich die basalsten Interessen in der Politik eigentlich keine Stimme haben.
Ja, es ist natürlich der Frau K. gut gelungen, sozusagen die Menschen, die sagen, Unterstützung brauchen, abzuholen. Sie hat auch sozusagen eine liebe Art, tut das quasi kommunistische Ideologie komplett beiseite lassen. Ist einfach geschickt. Wie lang sich das finanzieren lässt, so wird sich herausstellen. Das Defizit in Graz ist, glaube ich, nicht klein und wird auch nicht weniger. Das, was ich halt sehe als Herausforderung jetzt sozusagen der früheren Großparteien, also insbesondere SPÖ, ÖVP, ist, dass es natürlich eine Antwort geben muss für Menschen, die in Not sind, die Unterstützung, Solidarität der Gesellschaft brauchen. Wir leben aber in einem Land, wo das ja vollkommen überbordend ist. Und da war ja ein perfektes Beispiel von Herrn Schweiger, der würde ja noch mehr investieren in das Gesundheitssystem, noch mehr Geld ausgeben in das Bildungssystem. Wir geben schon pro Kopf das meiste aus. Und es ist trotzdem nicht besser. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Staatsquote von über 50%, wo einmal der Helmut Kohl gesagt hat, da beginnt der Sozialismus. Dort, wo Sie hinwollen, und das ist Ihr gutes Recht, ist Kommunismus. Vollkommen eine Verstaatlichung. Also sagen, und ich bin einfach der Überzeugung, damit wir das Sozialsystem, damit wir den Menschen, die wirklich es brauchen, helfen können und auch sie entlasten können, müssen wir aber auch dieses ganze System befreien von denen, die viel zu früh in Pension gehen, viel zu viel in Krankenstände gehen, viel zu viel zum Beispiel Spitäler, Gesundheitseinrichtungen benutzen, die wahnsinnig teuer sind, anstatt in Ordinationen zu gehen oder eben sozusagen viel niedrigschwelliger und billiger für ihre Gesundheit zu sorgen. Das alles tun wir nicht. Wir straffen das nicht. Weil das würde uns den Spielraum geben, den Menschen, die es wirklich brauchen, auch wirklich helfen zu können.
Also ich halte das einmal für einen grundsätzlich falschen Ansatz, primär auf diejenigen zu gehen, die arbeiten oder gearbeitet haben. So, das ist nämlich auch bei dieser Bundesregierung, wer wird abgehört? Die Arbeiter, die arbeitenden Leute, die Familien, die Pensionisten. So, da wird gekürzt, die Unternehmer, da wird gekürzt. Wo wird nicht gekürzt? Bei den Leuten, die nicht arbeiten wollen, bei den Leuten, die im Vollkaskostaat leben, die Leute, die seit 15 Jahren im Land sind, noch immer kein Wort Deutsch kennen. Da wird weiterfinanziert. Bei Auslandsinvestitionen, wir zahlen dem Herrn Bundespräsidenten mehr Apanage und mehr Hofstaat, damit er schön Danke sagt für die Regierungsbildung. So, für alles haben wir Geld, nur nicht für diejenigen, die den Staat tragen. So, und das ist ein völliger falscher Gedankenansatz, den ich umdrehen würde. Ich fange zuerst bei der Verwaltung, beim Staat an zu kürzen, bevor ich bei irgendwem anderen kürze. Dann kommt als nächstes die Leute, die vom Staat leben und keine Gegenleistung machen wollen. Der Sozialstaat ist für diejenigen da, die nicht mehr können und die ihn brauchen. Aber nicht für die, die ihn nur wollen und nichts tun wollen dafür. So, wir brauchen eine Gegenleistung. Es kann ja nicht sein, dass in Wien ungefähr 25% der 18-Jährigen von der Mindestsicherung leben. So, ich glaube nicht, dass die massenhaft traumatisiert sind oder dass die massenhaft so schwer krank sind. Natürlich gibt es Leute mit Zuverdienst etc. Aber trotzdem, es ist eine beeindruckende
Wenn du dich schon selbst korrigierst, nein, ist es großartig, weil dann brauchst du ihn nicht mehr. Wir sind ein Großteil der Menschen, arbeiten oder
korrigieren. Aber schau, wenn 18%, 23% insgesamt. 23% der 18-Jährigen in Wien in der Mindestsicherung sind, haben wir ein Systemproblem. Gleichzeitig die Unternehmen verzweifelt Lehrlinge suchen, verzweifelt Mitarbeiter, teilweise die Gasthäuser freie Tage einführen müssen, weil sie niemanden finden, der arbeitet. So, das kann es nicht sein. Wir sind diese Schlafwagenmentalität, diese Hängemattenmentalität, das können wir uns nicht mehr leisten. Das soll man auch nicht leisten. Es ist ungerecht. Deswegen, und ich finde es zutiefst ungerecht, die Leute weiter abzukassieren, die in der Früh aufstehen, jeden Tag in die Arbeit gehen, buckeln. Dann wird ihnen total viel Steuern weggenommen. Und gleichzeitig sehen sie, dass es anderen Leuten annähernd gleich geht von der syrischen Familie mit den 9.000 Euro, rede ich ja gar nicht, sondern dass es anderen ungefähr gleich geht finanziell, egal ob sie arbeiten oder nicht arbeiten. Gerade, wie du vorher gesagt hast, bei Kindergärten etc. im Niedriglohnbereich ist das ungerecht. Es ist ungerecht gegenüber denen, die leisten, dass die gleich wenig haben wie Leute, die nichts leisten wollen. So, und da müssen wir korrigieren und nicht bei den Leuten, die die Gesellschaft tragen, anfangen, sondern bei denen anfangen, die die Gesellschaft ausnutzen.
Naja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt in diese
über Milliarden in Wien Mindestsicherung nur drittstaaten.
Wir wissen das natürlich, dass es ein Großteil der Mindestsicherungsbezieher sind, diejenigen, die einen Job machen und zu wenig verdienen unterhalb der, sagen wir mal, sozusagen Existenzminimum und Aufstocker sind. Das ist ein Großteil. Abgesehen davon sind natürlich auch ein Großteil davon österreichische Staatsbürger. Und abgesehen davon nochmal, wenn man das jetzt wirklich kürzen wollen, so wie du dir das vorstellst, selbst wenn man es täte, ja, dann tust du 100 Millionen.
Eine Milliarde in Wien nur Ausländer.
Das sind ja keine großen Ausgaben, aber du wirst ja jetzt nicht, dass alle verhungern, sondern du wirst es ja nur kürzen.
Wenn du das Wiener also Modell nach Oberösterreich, das oberösterreichische Modell in Wien implementierst, wo die Blauen regieren, sparst da 500 Millionen Euro pro Jahr.
Ich habe das auch lang genug angehört.
Ja, weil du keine zahlen willst.
Gar nicht das zentrale Problem, weil du da auf dieser Ebene
natürlich
ja kaum
irgendwelche Problem.
Einsparungen machst. Ja? Und gleichzeitig beklagst du jetzt, dass den Rentnern etwas weggenommen wird. Ja? An den also sozusagen ab einer gewissen Grenze wird es nicht über die Inflation angepasst. Da wird ja jetzt noch nicht so viel abgenommen. Und der Martin Engelberg, mit dem du dich so gut verstehst, der beklagt wiederum die Staatsquote in Österreich. Ja. Die Staatsquote in Österreich steigt zum Beispiel nicht zuletzt deswegen, und darüber kann man natürlich diskutieren, ja? Steigt nicht zuletzt deswegen, weil der Bundeszuschuss zu den Pensionen, also aus dem Budget, sehr stark steigt aufgrund der demografischen Entwicklung und so weiter und so fort. Der liegt jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, circa bei 30 Milliarden und wird in 5 Jahren bei 40 Milliarden liegen. Kein Wunder, wenn dann die Staatsquote steigt, wenn, das muss man auch dazu sagen, das BIP nicht gleichzeitig in diesem Ausmaß steigt. Und das ist jetzt die Situation, in der wir sind. Ja? Und dann würde ich euch fragen, ja, was ist dann die Lösung dafür? Sollen wir den Leuten die Pensionen kürzen? Sollen wir künftigen Generationen,
relativ einfach
künftigen
gesagt,
Generationen
Mindestsicherung für Ausländer weg, Sozialleistungen für Ausländer weg.
Und bei dir ist immer alles so einfach. So einfach ist es nicht.
So einfach ist es allein die Förderung,
Förderungen
auf den Stand von 2019
sind
10 Milliarden pro Jahr. Damit kannst du die Pensionen zahlen, bis du willst. Und 2019 hat es nicht wenig Förderungen gegeben.
Die Plädoyers für die einfachen Lösungen, das wissen wir natürlich, dass die einfachen Lösungen einfach keine Lösungen sind. Insbesondere wenn wir von 10 Milliarden Wachstum bei den Bundeszuschüssen, bei den Pensionen sprechen. Da können wir. Ich bin ja bei allem dem, was der Tobias Schweigen gesagt hat, will auch, dass wir sozusagen mehr quasi auch mal immer schauen auf die Leute, denen es schlecht geht und dass wir diese Gesellschaft zusammenhalten und insbesondere uns auf diejenigen orientieren, die das Gefühl haben, ich habe nicht nur Probleme, sondern es interessiert eigentlich auch keinen. Ja? Weil das führt zu einem Riss in der Gesellschaft. Ja? Dafür müssen wir natürlich Geld in die Hand nehmen, aber gleichzeitig bin ich auch nicht dafür, dass wir sozusagen den Pensionisten Geld wegnehmen, um diese Bundeszuschüsse zu den Pensionen zu kappen. Und ich bin auch nicht dafür, dass wir eine Pensionsreform wie in Deutschland, was hier so gefeiert wird, durchführen, wie sie sozusagen, wie wir alle wissen, die Pensionen, die in Deutschland die Rentner bekommen, sind deutlich niedriger als in Österreich. Also da kann man schon sagen, österreichisches Pensionssystem ist relativ teuer, aber davon können unsere Rentner leben, im Unterschied zu den Deutschen. Ja? Also zu sagen, das ist alles so einfach möglich. Ja?
Langsam, aber das ist jetzt schon böse Absicht. Ihr unterstellt es mir, ich hätte für Pensionskürzungen plädiert. Nein, ich habe nur vom Pensionsantrittsalter gesprochen. Und es ist einfach nicht in Ordnung, dass wir noch immer, ich wiederhole es, ein Pensionsantrittsalter für Männer in Österreich durchschnittlich von 62 Jahren haben. Das ist vollkommen unbegründet. Und es ist überhaupt nichts dabei, dafür zu sorgen, dass eben Frühpensionierungen nicht mehr so leicht möglich sind oder überhaupt nur in einem Ausnahmefall möglich ist. Und in einer weiteren Folge, wie auch in anderen Ländern in Europa, darüber nachgedacht wird, dass das Pensionsantrittsalter gekoppelt wird an die Lebenserwartung. Weil wir haben natürlich das gleiche Pensionsantrittsalter heute wie vor 30 Jahren, aber die Lebenserwartung ist gestiegen. Das heißt, wir als Gesellschaft müssen viel länger Pensionen zahlen. Ja. Aber das ist doch nicht von, von Kürzungen.
Da bin ich ja bei Ihnen. Ja. Da bin ich ja total bei Ihnen. Nämlich gerade wenn ich sage, die Dinge sind nicht so einfach. Weil für die Leute, die länger arbeiten, brauche ich erstmal wieder Arbeitsplätze. Und ich kann nicht dafür...
Wir erleben gerade
im Augenblick, wird ja das Pensionsalter erhöht, nämlich das der Frauen. Ja? Mhm. Und wir wissen natürlich, dass ein nicht unerheblicher Teil, nicht alle, aber sozusagen 20% der Betroffenen, ich glaube es waren 17 oder es kann ja 23 sein, also so irgendwo bei 20 der Frauen, dann eben nicht weiterarbeiten, sondern arbeitslos werden. Außerdem gibt es ja natürlich auch, wenn die Alten auf den Job sitzen, möglicherweise die Eintrittsprobleme der Jungen in den Arbeitsmarkt. Weil so einfach ist es im Augenblick nicht, angesichts der wirtschaftlichen Situation, auch für einen jungen Menschen, der einigermaßen gut ausgebildet ist, sagen wir mal Matura hat oder vielleicht sogar schon ein Bachelorstudium, die bewerben sich alle und drei werden genommen, aber 100 bewerben sich. So einfach ist es im Augenblick nicht, wie sie tun, dass die Unternehmen händeringend herumrennen und die jungen Leute suchen. In manchen Bereichen ist es so. Und das heißt, wir sind in einem, sagen wir mal, komplexen Ökosystem, das sich Wirtschaft nennt, in dem ich das Richtige tun muss. Ja? Gleichzeitig, wenn ich die richtigen Anspruch habe, die sozialen Verwerfungen und richtig die Pathologien in unserer Gesellschaft zu adressieren, und gleichzeitig aber auch, und da bin ich sozusagen quasi der Vernünftige unter so, oder wie man das nennen mag, ja, das Geld wächst halt nicht auf den Bäumen. Und selbst wenn wir jetzt Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern einführen würden, wofür ich sehr bin, dann haben wir natürlich, je nachdem wie man es zuschneidet, 1 Milliarde oder 2 Milliarden im Jahr zusätzlich dabei. Das heißt, da wächst das Geld auch nicht auf den Bäumen. Damit natürlich müssen wir mit den Ressourcen, die wir haben, effizient umgehen und können nicht sagen, wir können uns alles leisten. So ist es eben.
Aber du kannst...
Es ist ja mit diesen Zeitressourcen auch immer so ein Problem. Jetzt immer die Frage, über was redet man? Aber ich gehe wieder zu dem, was mir am wichtigsten ist. Also man kann über Pensionsantrittsalter immer gut diskutieren. Also vor allem in dieser Runde können wir ganz wunderbar darüber diskutieren, weil die meisten von uns können ihre Jobs problemlos über 62 hinaus machen. Ich weiß, es ist auch immer schwierig, in politischen Diskussionen anekdotisch zu werden, aber ich kenne halt mehr als eine Person, die mit 61, 62...
Bei jeder Wortmeldung.
Ja, natürlich. Ich weiß, es ist schwierig, aber auf der anderen Seite... Ich habe auch gesagt, ich glaube, dass es Menschen in diesem Land gibt, die zu wenig Stimme in dieser politischen Öffentlichkeit haben. Und ich kenne mehr als eine Person, die mit Anfang 60 in Pension gegangen ist und die hat nicht sehr viel gekostet an Pensionsauszahlungen. Wir sind eigentlich kurz danach gestorben. Das ist relativ üblich bei Menschen, die zum Beispiel am Bau arbeiten, dass die nicht besonders lange kosten. Die können nicht bis 65 arbeiten, weil der Körper ist vorher kaputt. Das führt nur dazu, dass sie nicht besonders zur Last fallen für ein Pensionssystem, wenn sie das so hart ausgedrückt haben wollen. Es ist so einfach nicht zu sagen. Pflegekräfte zum Beispiel, also solche Sachen sind komplex. Wir reden über Pflegekräfte in Krankenhäusern und sagen, ja, die sollen sich jetzt an das reale Pensionsantrittsalter anpassen. Die Arbeitsbedingungen lassen das einfach nicht zu. Es tut mir leid. Diese Menschen verlassen vorher den Beruf oder gehen ins Burnout und in Frühpension. Das ist nun mal etwas, womit wir leben müssen. Dass wenn wir nicht die Rahmenbedingungen der Berufe verändern, dann werden wir tatsächlich einfach nicht die Anpassung an das schon vorhandene Regelpensionsantrittsalter schaffen. Und das ist etwas, wo ich denke, da geht es nicht nur um Zahlen als Hard Facts. Hard Facts sind genauso Wirbelsäulen oder andere Organe von Menschen, die einfach nachlassen, wenn man älter wird und das ganze Leben körperlich arbeitet.
Das klingt alles so wahnsinnig schön.
Nein, das klingt schrecklich. Das ist ja der Scherz an der Sache.
Leben auch in Deutschland und in der Schweiz Bauarbeiter. Und auch dort gibt es Leute, die ein Leben lang auf der Baustelle arbeiten. Und trotzdem haben die aber um 2 Jahre, 3 Jahre durchschnittlich ein späteres Pensionsantrittsalter.
Aber nicht diese Leute. Nicht diese Leute. Das, was wir hier Hackerregelung nennen, haben die in Deutschland auch.
Nein, eben gerade jetzt abgeschafft.
Nein, die Rente mit 63
oder was? Aber also das finden Sie eine gute Idee, fragst du. Ist das eine gute Idee, dass man die Leute über die körperlichen Grenzen hinaus arbeiten lässt?
Hören, das Gesülze von Leuten, die mit 63 nicht mehr kennen. Entschuldigung.
Da ist ja keine Frage, dass es das geben muss.
Ja, dann ist es kein Gesülze. Warum ist es dann ein Gesülze?
Weil einfach in anderen Ländern die Leute durchschnittlich später in Pension gehen. Das heißt, warum ist in Österreich nur das Problem, dass es so viele Leute gibt, die nicht
mehr... Ja, aber da bin ich ja bei Ihnen, aber wir sollten das nicht gesucht.
Melden Sie sich freiwillig.
Von diesen Bauarbeitern...
Na, Frage, melden Sie sich freiwillig, machen Sie das.
Das ist immer diese anekdotische...
Ja, freiberuflich an das Unternehmen. Ich werde das 70 Jahre oder 75 machen.
Es geht immer um diese anekdotischen Erzählungen... Na,
das sind tausende, zehntausende Menschen.
Von Einzelnen, von Hunderten, Tausenden, Tatsache ist und bleibt, wir haben ein durchschnittliches Pensionsantrittsalter von 62. Das heißt, es gehen Leute für den, der mit 65 in Pension geht, gehen ja Leute mit 58, mit 59 in Pension. Mhm. Mit 55. Und jetzt sage ich, jetzt erzähle ich was Anekdotisches. Mhm. Ich bin ein passionierter Tennisspieler, spiele Meisterschaft und habe mich zu Tode gequält mit Tennisspielern, die in der Liga 45 plus, die schon längst in Pension waren und fit wie die Turmpatschen uns zu Tode gerannt haben. Aha. Also damit wir mal die umgekehrte anekdotische Evidenz
präsentieren. Ich frage es nur ganz ehrlich.
Sie sind mit der Hakler-Regelung mit 48 oder mit 50 in Pension gegangen sind aber dann am Tennisplatz fit wie die Turmpatschen gewesen.
Legendär.
Damit wir mal aber eine ernst gemeinte
Frage. Also melden Sie sich freiwillig.
Melden Sie sich freiwillig
bis 65,
mir noch einmal die Zahl.
Erklären
Sie mir bitte noch einmal die Zahl, warum in Deutschland und in der Schweiz die Leute durchschnittlich mit 65 in Pension und in Österreich mit 62.
Ich frage Sie noch
einmal. Gibt es dort weniger Bauarbeiter?
Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine Paz-Situation.
Er sitzt im Glashaus und schmeißt mit Steinen.
Sein Körper kann das bis 70,
was er macht. Aber er schmeißt sie ziemlich weit in Ihre Richtung, nur damit hier im Studio nichts kaputt geht, schon gar nicht. Unsere Kameras, die sind nämlich auch aus Glas und wollen auch keine Steine. Muss ich mich an dieser Stelle leider von Ihnen verabschieden. Ich weiß, mir hat es auch gerade Spaß gemacht. War spannend, gell? Vielen lieben Dank an diese Runde für diese sehr emotionale und harte Diskussion. Super. Ihnen zu Hause jetzt noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm von OE24.